Seltsam. Die Rosinante war ein ziviler Frachter und konnte sich daher frei und ohne allzu große Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen durch die Taurus-Region bewegen. Besonders, wenn sich Quinn an den Kurs und die Zeitvorgaben hielt, die T'Pryn ihm gegeben hatte. Sollten die Klingonen jedoch bemerken, was vor sich ging, würden Quinn und jeder, der so dumm gewesen war, sich mit ihm auf diese Reise zu begeben, gefangen genommen oder getötet werden, während T'Pryn und die Sternflotte ihre Hände in Unschuld waschen konnten. Quinn war immer noch beschäftigt. Also setzte Pennington in seinem Kopf diese neuen Informationen zusammen und verglich sie mit all dem, was er über T'Pryns Aktivitäten auf Vanguard wusste. Stand dieser ungewöhnliche Auftrag, den sie Quinn und damit ihm gegeben hatte, mit den anderen Dingen in Verbindung, für die sie verantwortlich war? Vielleicht gab es ja sogar einen Zusammenhang zu den Fragen, die Pennington beschäftigten und auf die er unbedingt und mit aller Macht eine Antwort finden wollte. Pennington hatte Quinn erzählt, er wolle Kolonisten auf Boam II zu ihrem Leben und ihren Erfahrungen befragen. Technisch betrachtet war das keine Lüge, aber es gab noch einen anderen Grund dafür, dass er den Händler unbedingt hatte begleiten wollen. Pennington hatte lange darüber nachgedacht, wie er mit den Rückschlägen in seinem Leben umgehen sollte. Schließlich hatte er erkannt, dass es nur eine Möglichkeit gab, um seine Reputation und sein Selbstwertgefühl zu retten. Er musste das Rätsel lösen, das ihn seit Wochen beschäftigte. Was war wirklich mit der USS Bombay geschehen und wer trug die Verantwortung dafür? Und warum kannte die Sternflotte die Antworten auf diese Frage, tat aber alles, um sie vor der Öffentlichkeit zu verbergen? Pennington war einen Monat zuvor mitten in diese Geschichte geraten. Eine anonyme Quelle hatte ihm Informationen zugespielt, die darauf schließen ließen, dass das Raumschiff im Orbit von Ravenna 4 von tolianischen Streitkräften abgeschossen worden war. Er hatte Beweise in Form von Logbucheinträgen, Berichten und Mitschriften von Subraumnachrichten für eine streng geheime Basis auf Ravenna 4 gefunden, die ebenfalls von den Tolianern zerstört worden war. Die Sternflotte, vor allem Commodore Race und sein Stab, schienen diese Operation geleitet zu haben. Diese Beweise hatte Pennington sorgfältig in Interviews mit Personen, die in den Papieren erwähnt wurden, abgeglichen. Es hatte die größte Geschichte seiner Karriere werden sollen und gleichzeitig ein Monument für die Mannschaft der Bombay. Für Oriana. Er dachte an die leidenschaftliche Frau, mit der er das Bett geteilt hatte. Er hatte sich noch nicht einmal verabschieden können, denn die USS Enterprise, auf der ihr Mann als Geologe diente, war unerwartet aufgetaucht. Deshalb hatte er Oriana in den Tagen vor ihrem Abflug nicht mehr sehen können. Ihr Tod nagte an ihm, doch getrieben wurde Pennington von der Erkenntnis, dass die Sternenflotte alles versuchte, um die Wahrheit über die Bombe zu vertuschen. Das an sich wäre schon bedenklich gewesen, doch die Methoden, die dabei eingesetzt wurden, überschritten jede Grenze. Die Beweise, die Quellen und die Stellungnahmen, die Pennington erhalten hatte, waren Fälschungen und Manipulationen, die ihn immer tiefer in ein Gewirr aus Lügen gezogen hatten, das er schließlich beim Nachrichtendienst der Föderation veröffentlicht hatte. Selbstverständlich hatte die Sternflotte unmittelbar nach der Ausstrahlung zurückgeschlagen, hatte beweisen können, dass die Zeiten der Logbücher nicht stimmten und angeblich interviewte Personen bereits verstorben waren oder nie existiert hatten. Und ebenso selbstverständlich hatte der FND ihn kurz darauf gefeuert. Man hatte ihn absichtlich getäuscht. Alles war eine Fälschung gewesen. Nicht alles, dachte er. Das wäre nicht möglich. Pennington war sich sicher, dass die Daten, die Sensorlogbücher und Kommunikationsmitschnitte stimmten. Sie waren zu detailliert und es waren einfach zu viele, um Fälschungen zu sein. Irgendwo unter der Oberfläche der Lüge, der er aufgesessen war, lag die Wahrheit, da war er sich sicher. Ebenso sicher wusste er, dass T'Pryn hinter der ganzen Affäre steckte. Sie hatte es natürlich geleugnet, doch hinter ihrem maskenhaften vulkanischen Gesicht hatte er die Wahrheit aufblitzen sehen. Ein Teil von ihm verstand den Grund für die Vertuschung. Hätte man öffentlich zugegeben, dass die Tolianer die Bombe zerstört hatten, wäre es beinahe unmöglich gewesen, die diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Mächten weiter aufrechtzuerhalten. Diese Beziehungen waren vermutlich ohnehin stark beeinträchtigt, denn schließlich wusste die Sternflotte, was geschehen war. Diesen Kurs weiterzuverfolgen, hätte jedoch mit Sicherheit zum Krieg geführt. Trotzdem ergab es für Pennington keinen Sinn, dass die Föderation ausgerechnet in dieser Situation versuchte, das Problem zu umgehen. Der Vorstoß in die Taurus-Region erforderte eine entschlossene, starke Haltung, nicht nur um die Tolianer zu beeindrucken, sondern auch die Klingonen und die anderen Mächte des Alpha- und Beta-Quadranten, die all dies beobachteten. Dass die Föderation stattdessen Vorsicht walten ließ, verstärkte den Eindruck, dass es etwas in dieser Region gab, das sie, oder besser gesagt die Sternflotte, unbedingt haben wollte. Dieses Ziel schien den Machthabern so wichtig zu sein, dass sie bereit waren, den Verlust eines Raumschiffs mitsamt Besatzung stillschweigend in Kauf zu nehmen. Aber mir ist es nicht so wichtig, dachte Pennington. Nicht, wenn es um Orianer geht. Der Warp-Antrieb der Rosinante sprang an und riss ihn aus seinen Gedanken. Durch die Cockpitfenster sah er, wie die Sterne sich verzerrten und begannen, vielfarbige Schlieren zu ziehen. Das Schiff war in den Subraum eingetreten. Er wusste, dass sich dieser Anblick nicht verändern würde, bis sie das Ziel erreichten, das Quinns mächtige vulkanische Auftraggeberin bestimmt hatte. Pennington schwang mit seinem Sitz herum, betrachtete zuerst das vollgestopfte Innere des Cockpits und dann den Gang, der zu dem ebenso vollgestopften Passagierbereich führte. »Die Reise dauert 3 Tage«, sagte er. »Vielleicht kannst du die Zeit ja nutzen, um hier ein bisschen aufzuräumen.« Quinn lehnte sich zurück, seufzte und rieb sich die blutunterlaufenden Augen. »Ich hab die Putzfrau gefeuert. Du kannst dir aber gerne einen Besen schnappen und anfangen, wenn dir langweilig ist. Ich geh erst mal schlafen.« Er schloss die Augen und fügte hinzu. »Und es sind 12 Tage hin und zurück.«
12 Tage?
Wiederholte Pennington überrascht. »Wohin zum Teufel fliegen wir denn?« Einige Sekunden vergingen, dann öffnete Quinn die Augen.
»Ach, hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Ich hab doch gesagt, wir müssen jemanden abholen, oder? Das war nicht gelogen. Wir fliegen als erstes nach Gerard 3, holen dort einen Typen ab und bringen ihn zu Gans.«
»Das ist ein Scherz, oder?« In dem einen Monat, der seit seinem ersten Treffen mit Quinn vergangen war, hatte Pennington viel über den orionischen Kaufmannsprinzen erfahren, dessen Schiff an Vanguard angedockt war. Diese Informationen hatten ihn davon überzeugt, dass es sich bei Gans um einen äußerst gefährlichen Mann handelte, dem jeder, der auch nur einen Funken gesunden Menschenverstand besaß, aus dem Weg ging. Quinns Stimme klang bereits schläfrig, als er antwortete.
»Das ist schon in Ordnung. Vertrau mir. Ja.«
Er murmelte noch etwas, das Pennington nicht verstand. Er glaubte jedoch, dass es sich um eine Bemerkung über Teprins Beine handelte und wie sie in der neuen Sternflottenuniform für weibliche Offiziere aussahen. »Dieser Vollidiot bringt mich noch um.« Anthony Leoni stand im gedämpften Licht der Krankenstation und schüttelte den Kopf. »Ich habe ja gern viel zu tun, aber, oh Mann.« Sein Galgenhumor brachte ihn nicht zum Lachen, im Gegenteil, denn er fühlte sich plötzlich schuldig, dass er in dieser Lage überhaupt an so etwas dachte. Leoni schüttelte den Gedanken ab und ging zu einem der 4 Diagnosebetten, die es in der Intensivstation der Endeavour gab. Alle 4 Betten waren besetzt. In dem, das vor ihm stand, lag Ensign Karen Lamartina. Die junge Frau hatte sich bei einer elektrischen Explosion Verbrennungen am Oberkörper und eine Gehirnerschütterung zugezogen. Das war während des 2. Angriffs auf das Raumschiff passiert. Ein kräftiger Ensign hatte sie sich über die Schulter geworfen und in die Krankenstation gebracht. Er war ebenfalls bei der Explosion verletzt worden, hatte sich aber nicht behandeln lassen, sondern war nach einem kurzen Bericht über den Hergang des Unfalls voller Adrenalin an seinen Posten zurückgekehrt. Leoni hatte ihn seitdem nicht gesehen und fragte sich, ob er tatsächlich noch seinen Pflichten nachkommen konnte oder irgendwo in den Tiefen des Schiffs zusammengebrochen war. Und das ist nur eine von rund 5000 Fragen, die momentan um mich herumschwirren und auf die ich keine Antwort weiß. Frustriert presste er die Lippen aufeinander und versuchte, sich nicht weiter ablenken zu lassen, sondern sich auf die vielen Verletzten zu konzentrieren, die in seiner Krankenstation gelandet waren. Im Bett vor ihm stöhnte Lamartina. Es war offensichtlich, dass ihre Verletzungen ihr zu schaffen machten. Leoni legte ihr seine Hand auf den Arm. »Schmerzen?« fragte er. Die junge Frau nickte. Leoni griff nach einem Hypospray, das Dr. Bruce Griffin, sein stets aufmerksamer Assistent, dort bereitgelegt hatte. Er stellte die Dosierung ein, hielt die Spritze an Lamartinas Hals und injizierte das Schmerzmittel. Es zischte einmal kurz, dann verteilte sich der Wirkstoff in ihrem Blut. Beinahe augenblicklich setzte die Wirkung ein. Die Augenlider seiner Patientin begannen zu flattern, ihr Gesicht entspannte sich. Mit einer schwächlichen Bewegung berührte sie seinen Arm.
»Ich bin so schläfrig.«
»Das sind die Medikamente, Ensign«, sagte Leoni. Er spürte ihre klammen Finger auf der nackten Haut seines Unterarms. »Sie werden sich bald besser fühlen.«
»Warten Sie«,
sagte Lamartina. Ihr Griff wurde stärker.
»Ich dachte, ich hätte gehört, haben Sie gesagt, dass der Captain getötet wurde?«
Leonis Kehle verengte sich, so wie jedes Mal, wenn er ein Besatzungsmitglied, egal ob Patient oder nicht, die schlechte Nachricht überbringen musste. Ja, Captain Zhao ist tot. Die junge Frau schloss die Augen und seufzte tief. Leoni redete in solchen Situationen nie um den heißen Brei herum. Er wusste, dass Euphemismen niemandem halfen. Captain Zhao war nicht ums Leben gekommen. Er hatte seine sterbliche Hülle nicht zurückgelassen, war nicht in den Himmel aufgestiegen. Er war gestorben. Leoni wusste, dass keine großen Worte, keine blumigen Ausdrücke diese Tragödie und die Trauer, die die Überlebenden empfanden, lindern würden.